Ich finde mein Ledigsein bis heute eine Zumutung, die Gott mir nicht erspart hat.
Für mich ist Verbundensein mit anderen, das gehört zum Leben. Ich kann mir auch ein Christsein nicht vorstellen, alleine.
Die erste lautet immer, kann man überhaupt glücklich sein ohne Ehebeziehung? Ja, kann man, weil eben, wie Rebecca das auch beschreibt, das ist wirklich ein Weg.
Wie verhält sich das Ledigsein in einem christlichen Umfeld? Ist es überhaupt möglich, so zu leben? In dieser Folge hören wir von Andreas, der trotz seiner Verbundenheit mit einer großen Familie die Herausforderungen des Ledigseins meistert. Er beschreibt, wie er in der Gemeinschaft seine Gaben entfaltet und die Freiheit findet, sich einzubringen. Rebecca kämpft mit der Realität ihrer Ehelosigkeit und mit der Sehnsucht nach einer eigenen Familie. Sie zeigt, wie das Leben sie in eine unerwartete Richtung geführt hat und wie sie in der Gemeinschaft der OEC Trost und Zugehörigkeit findet. Ursula teilt ihre Gedanken über das Leben als Single. Sie spricht über Herausforderungen, aber auch über die besondere Freiheit, die sie in dieser Lebensform erlebt. Ich bin Nathanael und mache aktuell einen Freiwilligendienst bei der Offensive junger Christen. Mein Ziel? Ich will einen Einblick bekommen in das persönliche Leben von Ledigen in einer christlichen Kommunität. Und ich frage, was können wir aus ihren Erfahrungen lernen? Für einige ist das Ledigsein eine bewusste Entscheidung, für andere eine Herausforderung, mit der sie umgehen lernen müssen. Ich wollte wissen, wie stehen meine Gesprächspartner dazu?
Also ich habe mich nicht von Anfang an entschieden, ich will ledig bleiben. Irgendwie denkt man da gar nicht so drüber nach. Ich hatte auch eine Studienfreundin im Studium und auch sonst noch Freundschaften. Aber interessant ist, ich habe immer gespürt, ich habe so eine Art mönchische Seite in mir. Ich bin viel in Klöster gegangen, habe da eine Woche, zwei, drei mitgelebt. Und ich habe gemerkt, diese Zeit allein zu sein, das tut mir irgendwie gut. Vielleicht liegt es auch daran, ich stamme ja aus einer großen Familie. Da war immer viel Betrieb, kommen und gehen. Und vielleicht bin ich dabei ein bisschen untergegangen. Das ist so ein Gefühl, das ich ganz tief habe. Also ein bisschen meine Bedürfnisse, meine. Du musst es halt einordnen in die Gemeinschaft, fertig. Da wurde es nicht groß gefragt. Also ich bin so aufgewachsen, da haben wir ledige Tanten gehabt, ja, Onkels. Das war eigentlich irgendwie normal. Das war nicht, dass man gedacht hat, das ist aber komisch. Das gehörte bei uns dazu.
Andreas hat seinen Weg ins Ledigsein gefunden, geprägt durch familiäre Einflüsse und geistliche Erfahrungen. Doch wie ist das, wenn diese Lebensform nicht gewählt wurde, wenn sie sich anfühlt wie eine Bürde? Rebecca schildert ihre Perspektive.
Ich habe mich auf keinen Fall so entschieden. Ich bin in einer großen Familie groß geworden und ich wollte immer eine große Familie haben und ein offenes Haus und einen großen Tisch. Und zu erleben, dass mein Leben anders wurde, als ich es mir vorstelle, ich meine, das tun wahrscheinlich alle, weil unsere Vorstellungen in der Kinder- und Jugendzeit auf der Realität nicht entsprechen, aber dass mein Leben auch sehr anders wurde als das von anderen jungen Frauen, das hat mich sehr gekränkt. Und ich finde mein Ledigsein bis heute eine Zumutung, die Gott mir nicht erspart hat. Ich würde schon sagen, dass es daran viele Aspekte gibt, an denen ich auch gewachsen bin. Ich bin einen Weg gegangen. Ich bin darüber jetzt nicht verzweifelt oder so, nicht mehr. Aber es ist nichts, was ich gesucht habe und ich finde es auch nicht gut, muss ich mal so sagen. Ein Leben ohne Kinder zum Beispiel, keine eigenen Kinder zu haben, ist für mich, war viele Jahre überhaupt gar nicht vorstellbar und auch jetzt fällt es mir sehr schwer. Ich bin sehr dankbar, in einer Gemeinschaft zu leben, also wo ich nahe Beziehungen haben kann zu Frauen, zu Männern und zu Kindern, geschützte Beziehungen in einem guten Rahmen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich wüsste nicht, wie ich leben könnte in der normalen Welt ohne das als Single.
Rebeccas Worte zeigen, wie schmerzhaft unerfüllte Wünsche sein können. Aber ist das Ledigsein nur Verlust? Oder gibt es darin auch etwas, das sich mit der Zeit als Geschenk zeigt?
Also für mich ist ein Vorteil, wenn ich, also jetzt im Beruf auch, wenn ich viel unter Menschen war, Schule, Sitzungen, Gruppen geleitet, Versammlungen, kam ich nach Hause, hatte ich meine Ruhe. Auch, dass niemand Ansprüche an mich hat. Ein Vorteil ist auch, ich kann vieles selber entscheiden. Ja, also wo ich mein Geld ausgebe, ja, wohin ich in Urlaub fahre und so weiter. Aber jetzt ehrlich, ich muss aber auch selber entscheiden dann.
Auch Ursula hat sich diese Frage oft gestellt und ist dabei auf etwas gestoßen.
Ich meine, es ist schon, ich sehe das natürlich in der Zusammenarbeit und im Zusammenleben mit den Familien und Ehepaaren. Ich habe schon eine große Freiheit in der Art, wie ich meine Zeit einteile, wie ich mein Leben einteile, die Entscheidungen, die ich treffe, die muss ich jetzt nicht mit 5 Leuten abstimmen oder mit 4, sondern halt nur mit Gott und mir. Also diese Freiheit und der Freiraum, ich glaube, das ist schon was ich als positiv erlebe inzwischen. Und wo ich auch nicht sicher bin, ob ich das nochmal anders haben wollte. Obwohl ich ja immer sage, ich bin erst 65, ich könnte gut noch heiraten. Aber an der Stelle wär's, glaube ich, echt schwer, weil da gewöhnt man sich schon auch dran an die Freiheit, an das Freie entscheiden können, an diese Räume, die man füllen kann.
Freiheit ist etwas Gutes, aber niemand lebt gern ganz für sich allein. Was bedeutet es, als lediger Mensch verbunden zu sein? Und wie sieht diese Verbundenheit konkret aus?
Für mich ist Verbundensein mit anderen, das gehört zum Leben. Ich kann mir auch ein Christsein nicht vorstellen, alleine. Also Christsein ist immer ein Gemeinschaftssport, ist wie Fußball. Das kannst du schlecht alleine spielen. Und Verbindlichkeit, also auch sich auf was einlassen, jetzt nicht nur ab und zu mal besuchen, das stärkt mich, also da werde ich stärker, auch durch die anderen. Es fordert mich aber auch heraus. Also die sehen auch Dinge oder sprechen was an oder ich merke, da muss ich was ändern. Es formt mich und ich merke, ich werde gebraucht in der Verbindlichkeit. Also meine Gaben werden gebraucht, die kann ich entfalten.
Andreas beschreibt seine Beziehungen als Kraftquelle. Ursula betont, wie wichtig es ist, sich gegenseitig Anteil zu geben.
Verbunden sein heißt für mich auch voneinander wissen. Und das fördern wir ja in der Gemeinschaft auch speziell mit dem Austausch. Also mich zeigen, aufrichtig und vielleicht auch manchmal mehr, als ich das natürlich auf jeden Fall mehr, als ich so im einfachen Gespräch tue, sondern aufrichtig sein, voneinander Anteil geben und umgekehrt genauso auch Anteil nehmen bei den anderen. Ich finde, das schafft Verbundenheit, miteinander an Aufgaben stehen, natürlich ja, miteinander Probleme lösen oder Feste feiern, das schafft auch.
Verbundenheit gibt es in vielen Formen, mal intensiver, mal zurückhaltender. Doch wie wir gehört haben, lebt sie immer von Gegenseitigkeit. Ob in einer Partnerschaft oder nicht, soziale Bindungen sind für uns Menschen zentral. Ohne sie wird der Mensch einsam. Genau deshalb habe ich gefragt, wer sind die Menschen, die im Leben von Ledigen eine zentrale Rolle spielen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht eine Person. Da müsste ich sagen, Jesus ist mir wichtig. Ja. Also das hast du ja nicht gemeint auf Erden. Ne? Ich sage jetzt, dass meine Geschwister, wir sind ja mit allen befreundet und wir ergänzen uns da auch. Der eine ist Arzt, den kannst du anrufen, wenn man was hat, der berät einen sofort. Oder ich bin mit ihm bestimmt 10, 15 Jahre in Urlaub gegangen, jedes Jahr. Ich habe Freunde und Freundinnen, ja, wo man auch miteinander feiert oder miteinander was unternimmt oder auch mal persönliche Dinge bespricht.
Andreas und Ursula beschreiben beide, wie tragende Beziehungen ihr Leben prägen. Bei Andreas ist es ein weites Netzwerk, bei Ursula tief gewachsene Freundschaften.
Diese eine Person, dieser eine Mensch, der mir so nahe steht oder der mir so besonders wichtig ist, den habe ich nicht. Also es gibt viele Menschen, die mir, wo ich sagen würde, die stehen mir nah, aber es gibt nicht diese eine Person, sondern da würde ich mal sagen, das sind mehrere oder ein kleiner Kreis von Menschen, die mir einfach wichtig sind, ja, die mir, wo Nähe gegeben ist und so. Ich möchte aber da noch sagen, dass ich das ganz wichtig finde. Gerade für mich als Singlefrau ist Freundschaft ganz wichtig. Also eben ein paar Menschen, mit denen ich eng verbunden bin und auch ohne Austausch, verordneten Austausch sozusagen, einfach sein kann, die ich, wie ich bin. Und wichtig finde ich auch, dass ich mir das wirklich bewusst überlege, gibt es ein paar Menschen in meinem Leben, einen, zwei, wo ich mich richtig entscheide, die sollen auch nah an mich ran dürfen. Also das braucht es einfach auch als Korrektiv oder als Gegenüber wirklich, dass dir auch mal einer sagen kann, was machst du da? Ist das in Ordnung?
Trotz aller sozialen Kontakte, Einsamkeit bleibt manchmal spürbar. Wie gehen meine Gesprächspartner damit um?
Also ich hatte das relativ selten. Ich habe versucht, mal über das nachzudenken oder dem nachzuspüren. Ich war natürlich immer in der Gemeinde. Ich war immer, also in WGs, da warst du auch nicht alleine, in der Gemeinde mit vielen Christen, mit vielen Leuten. Also einsam habe ich mich in dem Sinn nicht gefühlt. Schwer finde ich manchmal, zum Beispiel alleine ins Kino zu gehen. Da muss mir immer jemand suchen. Oder gehe mal alleine in ein Konzert. Oder ich gehe auch nicht gern alleine in ein Restaurant essen. Da muss ich jemand einladen oder zwei oder drei. Aber da habe ich Leute, ja, die da mitgehen. Ich sage jetzt, ich bin selber doch gesegnet, dass ich viele, viele Leute habe, die mein Leben teilen. Also oder an der Seite sind, mitgehen.
Andreas hat durch seine Gemeinschaft wenig mit Einsamkeit zu kämpfen. Doch Rebecca erzählt von einer anderen Erfahrung. Von einer Einsamkeit, die tief reicht und sich nicht einfach abschütteln lässt.
Ich kenne das Gefühl von Einsamsein. Also ich bin in meinem Leben schon viel allein und das schmeckt mir nicht immer. Ich wäre schon froh, da wäre jemand. Zum Glück habe ich einen Hund, der ist da. Aber das Einsamsein ist nochmal was anderes. Da geht es eher um zum Beispiel, dass ich bestimmte Erfahrungen mache und in dieser Erfahrung bin ich allein. Diese Erfahrung kann ich nicht mal eben so teilen mit jemandem. Ich nehme mal an, dass es Eheleuten da genauso geht. Aber das bleibt, ne? Dass ein Mensch ja auf sich geworfen ist. Und sicher können nahe Menschen und ein Ehepartner einiges abfedern, aber dieses ganz, ganz tief drinnen, in guten, also vor allen Dingen auch in schwierigen Zeiten, in Erfahrungen, die nur ich mache oder nur ich jetzt mache. Und das muss ich aushalten. Und rechts und links und oben und unten geht es den Menschen anders. Und vielleicht so anders, dass sie noch nicht mal verstehen können, was ich jetzt gerade erlebe oder durchlebe. Das ist eine Form von Einsamkeit, die bitter ist.
Gerade in einsamen Momenten richtet sich der Blick oft nach innen und nach oben. Welche Rolle spielt der Glaube in diesem Spannungsfeld zwischen Nähe und Leere?
Ich habe ja durch die OJC gelernt, dass man den Morgen mit einer Stille beginnt. Früher habe ich da immer fest aufgeschrieben und nachgedacht und Losungen überlegt. Aber Stille, ich habe ja dann auch Exerzitien gemacht, wo man einfach in der Stille verbringt eine Woche. Stille kann einfach auch sein, still vor Gott zu sein. Ich war ja im Beruf sehr aktiv, also ich habe sicher 10 Stunden am Tag gearbeitet und oft 7 Tage die Woche, also das ging da durch. Und dann habe ich hatte so ein Kniebänkchen und einen Stilleraum, habe ich mich da hingekniet neben Jesus und er hat gesagt, schön, dass du kommst, ich habe schon auf dich gewartet. Dann ist natürlich das Gebet auch, ich habe sehr viele Menschen, für die ich bete, die mir auch sagen, würdest du bitte für mich beten? Das ist ja auch eine Beziehung zu Gott. Da habe ich natürlich auch Zeit dafür. Und noch ein letzter Punkt, dieses Wort, Gott füllt des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig hält. Das empfinde ich ganz tief. Also mein Mangel, auch den man ja auch hat, übrigens auch als Verheirateter, nicht nur als Lediger, also Gott füllt es bei mir aus. Das ist also nicht ein dauerndes Hungrigsein und rumtigern, wer könnte meine Bedürfnisse befriedigen, sondern da ist ein ganz tiefer Friede und ein Befriedetsein auch in mir.
Andreas spricht von einer tiefen geistlichen Freundschaft mit Gott. Rebecca zieht eine klare Grenze. Gott ist Trost, aber kein Ersatz für einen Partner.
Also ich erlebe, dass dieser Gott da ist. Wir reden ihn ja auch mit verschiedenen Worten an, mit Vater. Wir reden so, Jesus, zum Heiligen Geist, dem Tröster. Er ist nie mein Ehemann, also er nimmt nie diesen Platz ein, der ihr auf der Erde der Mann wäre neben meiner Frau. Und das ist mir auch wichtig. Und weil ich das auch schon von anderen anders gehört habe, also ich würde jetzt nie behaupten, dass ich mit Jesus verheiratet wäre oder so, also das finde ich schräg. Also das ist, könnte tatsächlich nur ein Mensch sein, und da es diesen Menschen nicht gibt, bleibt dieser Platz leer. Und weil das so ist, bleibe ich auch immer trostbedürftig, weil ein leerer Platz Schmerz beinhalten kann, mal mehr, mal weniger. Und dann werde ich diesen Trost auch immer wieder brauchen. Und natürlich gehe ich zuerst zu Gott. Das hört sich so großartig an. Manchmal sind es ja nur Stoßseufzer oder so.
Der Glaube kann Halt geben, und doch bleibt der Vergleich mit anderen nicht aus. Ich wollte wissen, wie empfinden Ledige das Leben der Ehepaare um sie herum? Kommt da auch Neid ins Spiel?
Komischerweise nie. Ich habe bestimmt mehr wie 100 Trauungen gehalten. Und auch in der Familie sind viele ja verheiratet. Also gar nicht. Ich freue mich, wenn ich ein glückliches Paar sehe. Ja, ich freue mich an denen. Denke, sind die schön? Oder die passen toll zueinander.
Andreas kennt keine Neid. Im Gegenteil, er freut sich mit den Paaren. Ursula spricht offen darüber, wie der Blick auf andere auch den eigenen Mangel sichtbar macht und wie sie gelernt hat, damit umzugehen.
Oh ja, immer wieder. Und das war aber ganz förderlich eigentlich. Neid bedeutet ja immer, irgendwie, da ist was in mir nicht zufrieden. Also wenn das, was der andere hat, plötzlich mich so aufregt, ja, dann stimmt ja bei mir irgendwas, da ist bei mir irgendwas unzufrieden. Sonst könnte ich dem das ja gönnen, wenn ich das genug hätte. So. Aber, und das war auf jeden Fall, hat es mich darauf aufmerksam gemacht. Es waren so banale Dinge wie ein Ehepaar, ich wohne mit einer Familie im Haus, die kriegen ein zweites Kind, und sofort steht ein größeres Auto vor der Tür. Die Gemeinschaft sagt sofort, oh, die kriegen noch ein Kind, die kriegen ein großes Auto, die brauchen ein größeres Auto, zack, ist es da. Die brauchen mehr Raum, zack, muss einer umziehen, damit da mehr Raum ist. Und also diese, was ja was Positives ist, dass Familie in der Gemeinschaft auch geschätzt wird als und unterstützt wird, ganz positiv. Aber es aus der Nähe zu erleben, dass die Bedürfnisse der Familie so offensichtlich sind, halt auch, und dass dem so einfach auch Raum gegeben wird, während, also ich rede jetzt nicht von heute, sondern von vor vielleicht 25 Jahren oder so, ich als Ledige, von mir wurde erwartet, dass ich natürlich am liebsten in der WG wohnen möchte, weil ich bin ja allein und ich freue mich doch, wenn ich mit anderen zusammen wohnen kann. Das fand ich schon schwierig. Da war ich auch neidisch und habe gedacht, ich möchte auch ein schönes Auto fahren. Ich möchte auch nicht immer teilen. Ich möchte auch einen schönen Wohnraum. Und ich habe auch ein Bedürfnis, ja. Und aber dem auf die Spur zu kommen in mir, also zu merken, ah, ich habe da ein Bedürfnis. Ich bin gar nicht so zufrieden mit dem Keller oder wo ich wohne oder mit dem gar kein Auto haben oder so. Sondern da ist ja was, was ich vielleicht auch brauche oder haben möchte, ja. War eigentlich was Positives oder war was Sinnvolles, weil ich dem dann nachgehen konnte.
Sich einzubringen in Gemeinschaft, das kann bereichern. Aber es kann auch ermüden. Wie viel wollen Ledige geben? Und wie erleben sie ihren Platz im gemeinsamen Alltag?
Ich bringe mich gerne ein in Gemeinschaft. Also ich helfe abspülen oder helfe servieren. Was ich nicht so im Moment nicht so vertrage, ist, wenn wir zum Beispiel einen Gottesdienst haben, dann noch bei dem Bringen Scher zu bleiben, das ist mir zu unruhig. Also ich bin gewöhnt, mittags einfach, früher war als Pfarrer, die Stunde, halbe Stunde kochen und essen, das war meine friedlichste Zeit.
Andreas bringt sich gerne ein, weiß aber auch um seine Grenzen. In der OJC haben Ledige eine besondere Rolle. Manche sehen sie als verfügbar, immer einsetzbar.
Es hat schon so ein bisschen diesen bisschen negativen Beigeschmack, wenn man das so hören will. Naja, die sind halt einsetzbar, die kann man immer schön einsetzen, die haben ja kein Kind und kein Rind. Die Ledigen, die können ja jederzeit, die müssen auf nichts Rücksicht nehmen und so. Und so ein bisschen diese Verfügbarkeit, das kann man auch mit dem Ohr hören, man muss aber nicht. Und man kann es auch so rumhören, das ist wirklich, was ich vorhin von der Freiheit gesagt habe. Also ich habe eine große Freiheit, auch mich einzubringen. Ich habe jetzt gerade eben nochmal dieses Wort ausgetauscht und habe gedacht, für mich geht es da um Hingabe eigentlich. Also bin ich bereit, was ich habe, hineinzugeben und an Jesus hinzugeben im Rahmen der Gemeinschaft.
Andrea schildert, wie er mit seinen Gaben und Möglichkeiten das Leben in der Gemeinschaft unterstützt.
Ich denke jetzt auch schon einfach insgesamt im Reich Gottes, jetzt nicht nur bei der OJC, ja, mich da einzubringen. Ich habe sicher, ich habe es schon mal gesagt, als Lediger etwas mehr Luft, etwas mehr freie Zeit, ja, weil ich nicht jetzt angebunden bin mit Familie. Und ich habe mehr Geld. Also ich kann das auch, übrigens auch in die OJC, mit einbringen. Ich habe da schon Auto gesponsert oder habe schon Urlaube gesponsert oder welche, die eine Fortbildung gemacht haben oder die Jungen, wo jetzt manchmal da auf Reisen gehen. Das Geld, was auf der Bank liegt, wird im Reich Gottes gebraucht und fließt weiter. Dann hat es wieder Platz für Neues.
Ledig zu sein, das ist keine einfache Kategorie. Es bedeutet nicht nur Verzicht, sondern auch Freiheit. Nicht nur Einsamkeit, sondern auch Verbundenheit auf andere Weise. In den Geschichten von Andreas, Rebecca und Ursula haben wir gehört, wie unterschiedlich dieser Lebensweg aussehen kann, mit all seinen Fragen, Zweifeln, Sehnsüchten und auch Geschenken.
Also ich bin froh und dankbar, dass im Reich Gottes und auch in der OJC die Ledigen und die Verheirateten einen Platz haben und Kinder einen Platz haben, Alte, Altgewordenen Platz haben und auch die ganz Jungen.
Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass ledig sein ist nicht meine Identität. Da habe ich gelernt zu unterscheiden. Meine Identität ist, ich bin Gottes Ebenbild als Frau. Und alles, was dann kommt, ich bin Singlefrau, ich bin in der OJC, ich bin was weiß ich was, das ist Bewährungsfeld und Gestaltungsraum. Darin habe ich mich zu bewähren. Aber meine Identität ist es nicht. Und das zu unterscheiden, war für mich ganz, ganz wesentlicher Schritt.
Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne oder schreibt uns euer Feedback. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesegnet.